Ist es nicht manchmal so, dass wir uns richtig Zeit nehmen müssen für Ruhe? Dass wir darum kämpfen müssen, dass eigentlich der ganze Alltag oft hektisch ist und dann die Zeiten, die wir gerade erlebt haben, eigentlich Ausnahmen in unserem Leben. Für mich sind das immer so geistliche Highlights, wo man abschalten kann und wie wir dann oft gesungen haben in den drei Liedern, erstmal die Stille, das Ankommen, das Begegnen und dann das Hören. Das Thema, das ich mitgebracht habe, ist genau das Gegenteil. Es geht jetzt erstmal um Lautstärke. Es geht genau in die andere Richtung. Es heißt, Fußballfans, die auf Bäume klettern und zu Spielern werden. Gestern hat das größte Ereignis weltweit eigentlich begonnen. Die Fußballmeisterschaft 2010 in Südafrika. Sie findet Jahre statt und dieses Jahr zum ersten Mal auf dem afrikanischen Kontinent. Das Motto, lasst uns die Menschlichkeit feiern, die afrikanische Menschlichkeit sehen. Und wer die Erde... Hallo? Das geht doch zwischendurch aus, oder? Ich bleib mal vorsichtshalber hier stehen, auch wenn es mir schwerfällt. Wer die ersten Spiele gesehen hat, der wird bemerkt haben, dass die total lebendig sind und es ist laut. Da geht das Torö mit der Vuvuzela, ich sag immer Vuvuzela, richtig zur Sache. Und die Deutschen sagen schon am Kommentar, wenn wir vieles Gutes mitnehmen, das können sie behalten. Ich bin gespannt, wie das hier auf dem Heiligen Geistfeld sein wird. Ich gehe natürlich morgen hin und ich bin für die deutsche Mannschaft. Und ich glaube auch, dass wir Weltmeister werden. Oh, man hört schon, ich bin mutig. Aber ich bin mal, wer von euch, jetzt bin ich mal neugierig. Das hört sich jetzt so an, als wenn ich hier nur über Fußball rede. Wer von euch verfolgt die WM denn mit? Mal hier so ein kleines Bild. Okay. Und wer von euch ist Fußballfan von irgendeinem Nationalteam? Muss ja nicht das Deutsche sein. Das ist jetzt schon mal ein bisschen weniger. Okay, für diejenigen, die jetzt nicht Fußball begeistert sind und die denken, wird das jetzt eine Fußballpredigt, keine Angst, da kommt schon noch eine Brücke. Irgendwann, nein. Wenn man sich das anschaut in Südafrika jetzt, die Eröffnungsfeier und eigentlich, ich warte nur auf morgen, dann merkt man, als Fan ist es ja wirklich super, wenn man Fußballergebnisse so auf Twitter mitverfolgen kann mittlerweile oder einen Ticker im Internet hat, nebenbei arbeiten kann. Aber eigentlich will man die Spiele doch live sehen, so vom Fernseher, noch besser auf Großleinwand mit Freunden oder auf dem Heiligen Geistfeld. Aber das Beste und das Größte für einen Fußballfan ist doch, wenn er live mit im Stadion dabei sein kann. Wenn er direkt dran sein kann. Die Spieler sieht mit den eigenen Augen, und zwar nicht da, wo die Kamera mir sagt, dass ich hinschauen soll, sondern da, wo ich jetzt hinschauen möchte. Die Stimmung im Stadion miterlebt, das ist doch eigentlich das Größte für einen Fan. Es gibt, glaube ich, nur eine Sache, die das toppen könnte, aber die ist ein bisschen unrealistisch. Wenn man als Fan unten auf dem Platz stehen könnte, den Leuten die Hand schütteln kann, wie der Präsident von Südafrika und der FIFA, ihnen alles Gute wünschen kann, und sie miterleben kann, sie von so nah sehen kann, ihnen begegnet. Und noch cooler wäre natürlich, wenn man sofort an das Trikot überzieht und mitspielen dürfte, so wenn man gut genug wäre. Und das ist ein bisschen utopisch, aber eigentlich, glaube ich, von vielen Fußballfans ein großer Traum, der so nicht ausgesprochen wird, aber wenn man selbst da stehen könnte, selbst spielen könnte, für das Land, für die Mannschaft, das wär's. Schauen ist schön, aber spielen, das wäre eine Ehre. Und das deutsche Team ist das jüngste seit 1934. Und da gibt es einen, der diesen Traum eigentlich wahrgemacht hat. Der Manuel Neuer, der war in seinem Verein von klein auf immer dabei am Zaun. Er stand da und wollte aufs Feld. Irgendwann hat er es dann geschafft, in Schalke im Tor zu stehen, Profi zu sein. Und jetzt ist sogar sein größtes Vorbild, Jens Lehmann, der ehemalige Nationaltorhüter, derjenige, den er abgelöst hat. Er hat eigentlich das Unmögliche geschafft. Ein Fan, der es schafft, aufs Spielfeld zu kommen. Wenn ich das so mit unserer Gemeinde vergleiche und das mal als Bild benutze, dann sind wir Fans oder sind wir Spieler, wo bewegen wir uns? Und ich glaube, dass Fußball ein sehr, 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 sehr gutes Gleichnis für die Gemeinde sein kann. Dass vieles, vieles ziemlich ähnlich ist. Und eine Geschichte macht das sehr deutlich. Ich möchte mit euch Lukas 19 lesen. Beziehungsweise ich erzähle die Geschichte und ihr dürft lesen, ob das richtig ist. Fans, nochmal was zu den Fans vor, ihr dürft schon mal in der Zwischenzeit aufschlagen. Lukas Kapitel 19, Vers 1 bis 10. Ich frage mich so, okay, es gibt Fans, es gibt Spieler, wenn ich das Bild jetzt auf die Gemeinde übertrage, was ist überhaupt das Merkmal eines Fußballfans? Um dann herauszufinden, was ist das Merkmal eines Fans in der Gemeinde? Ich glaube, ein Fan, im Unterschied zu einem, der mal ab und zu bei der WM mitschaut, der weiß, wer der Trainer ist, der kennt die Spiele auf dem Platz, der kennt die Regeln, der weiß, was es bedeutet, was Abseits ist, was den meisten ja noch oft erklärt werden muss. Ein Fan, der kennt aber meistens nicht nur die Namen der Spieler, der weiß, wo die vorher gespielt haben, wo die geboren sind, was die so als Hobbys haben. Also ein richtiger Fan, der kennt richtig viel. So gut eingeweiht bin ich über unsere Spieler nicht, aber so einer, der es voll ernst meint, der kennt sich da richtig aus. Und dann gibt es die verschiedenen Steigerungen von Fans. Leute, die regeltechnisch besser drauf sind, Leute, die eher so das Praktische genau können und wissen, wie das läuft. Und in der Gemeinde ist es doch oft ähnlich. Wir als Fans, und da gibt es auch diejenigen, die sagen würden, ich sitze da nur, aber Fan bin ich jetzt nicht, ich gucke mir das erstmal nur an, vom Weiten. Und dann gibt es die, die sagen, ja doch, ich weiß, wie das läuft, ich kenne alle Regeln, ich kenne die ganzen Sachen, die wir glauben. Ich weiß auch, wer der Trainer ist, ich weiß, dass Jesus unser Trainer ist, ich weiß, wer die Spieler sind. Die Apostel, die ganzen Leute, die in der Bibel vorkommen, das sind alles die Spieler, aber ich gucke mir die Sache an. Da gibt es natürlich auch die Mitspielenden. Und in der Geschichte, die wir jetzt uns zusammen anschauen, da ist einer, der auch zum Spieler wird, indem er auf einen Baum klettert. Es geht um Zachäus. Zachäus lebt in Jericho, einer Stadt, die nordöstlich von Jerusalem liegt, gar nicht so weit weg. Und in dieser Stadt bekommt man plötzlich davon mit, dass Jesus kommt. Und man muss wissen, zu dieser Zeit war Jesus schon landesweit bekannt. Also wenn es hieß, Jesus kommt, dann waren die Leute schon an den Stadttoren. So ähnlich wie bei den Fanfesten, dann war eine riesige Menschenmasse da, die eigentlich nur darauf wartete, Jesus zu sehen. Später in Jerusalem ja genauso. Wir kennen diese großen Geschichten von Jerusalem mit den Palmzweigen und mit den Kleidern, die sie niederlegen und wo sie ein Riesenfest feiern, dass Jesus kommt. Und in Jericho war es ähnlich. Und Zachäus war Zöllner. Als Zöllner hatte er die Aufgabe, diejenigen, die aus der Stadt raus und rein wollten, erstmal anzuhalten und zu sagen, so, Steuern. Mal gucken, was du da alles so drin hast bei dir. Und Steuern sind ja erlaubt. Steuern müssen wir auch zahlen. Das ist alles fair noch. Ich weiß, wo mein Vater herkommt, aus Serbien, da läuft das aber manchmal so, da nimmt man mehr, als man eigentlich darf. Mittlerweile hat sich da schon was getan, aber nach dem Krieg direkt, da steckt man schon mal nochmal was in die Tasche für sich, was der Staat gar nicht sieht. Und so war dieser Zachäus. Er hat die Leute, die hinaus wollten und hinein wollten, ausgenommen. Und entweder hast du gezahlt, oder du kamst halt nicht rein oder raus, konntest dir halt aussuchen. Ihr könnt euch also vorstellen, wie gern gesehen dieser Mann war, wie es sein muss, wenn er dann auf so ein Fanfest erscheint. Alle wollen wahrscheinlich mit ihm zusammen sein, ihn einladen, ihm einen austun. Natürlich nicht. Ich glaube, alle haben Bogen um ihn gemacht, alle haben schlecht über ihn geredet. Und jetzt kommt dieser Jesus. Die Menschenmasse ist da, es ist riesenvoll und sein Problem, das er hat, ist, er ist klein. So klein, dass er eigentlich keine Chance hat, etwas zu sehen. Die Leute stellen sich wahrscheinlich dann auch, wenn er dann vorbei will, haben sie sich wahrscheinlich noch extra zusammengedrückt, eng aneinander gestellt, dass er ja nicht durchkam. Den lasse ich jetzt hier nicht durch. Zack, Arm raus. Ähnlich wie beim Autofahren auf der Autobahn, auf die linke Spur, der kommt hier nicht vorbei. Also musste er kreativ werden. Hat sich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und er stieg auf so einen Maulbeerbaum, um den Überblick zu haben. Und mit der Zeit konnte er dann sehen, wie die Menschenmasse kam, näher und näher. Und irgendwann konnte er auch diesen Jesus sehen. Das Merkwürdige jetzt war, Jesus sah ihn auch und ging direkt auf ihn zu. Kam zu diesem Baum und sagte dann zu ihm, und das steht dann jetzt in Vers 5, nein, so, jetzt muss ich mal lesen, doch, er sagte zu ihm in Vers 5, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in dein Haus einkehren. Das war ja eine nette Bitte. Zachäus, dürfte ich heute bei dir essen? Darf ich dein Gast sein? Jesus, voll direkt, Zachäus, komm mal runter, ich muss zu dir. Heute, jetzt. Und er, runter, total happy und sagt, klar, kein Problem, komm mit. Und die Gesichter der anderen muss man jetzt gesehen haben. Also die hätte ich gerne gesehen. Da kam dann so ein Spruch wie jetzt. Der weiß ja gar nicht, wer das ist. Weiß Jesus gar nicht, zu wem er sich da gerade eingeladen hat? Das ist der korrupteste von uns allen. Das ist derjenige, der auf unserer Kosten lebt. Und zu dem will er jetzt hin. Jesus geht einfach hin, kommt zu ihm an den Tisch. Und Zachäus packt plötzlich aus und sagt, hey, ich habe großen Mist gebaut. Ich habe den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen und ich gebe jetzt die Hälfte meines Besitzes den Armen. Und jedem, dem ich zu viel Geld genommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Und Jesus sagt jetzt, diesem Haus ist heute Heil widerfahren. Die einzige Antwort, die in diesem Text auf die Menge wahrscheinlich als Antwort gelten kann, ist der letzte Vers. Weshalb kommt er zu Zachäus und was würde Jesus den Menschen sagen? Er sagt, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Fußballfans, die auf Bäume steigen und zu Spielern werden. Zachäus hat für mich so drei Phasen durchlaufen, um überhaupt dort anzukommen, dass er sagt, hier, nimm die Hälfte von dem, was ich habe, ich gebe es den Armen und den anderen gebe ich es vierfach zurück. Und eigentlich war das eigentlich nur ein Ausspruch von, ich möchte wieder alles in Ordnung bringen. Ich weiß, dass ich großen Mist gemacht habe und ich möchte es jetzt wieder in Ordnung bringen. Und dahin zu kommen, das ist ein Weg. Es geht nicht in 0, nichts, in 2 Sekunden. Das braucht einen Prozess. Und als erstes ist es die Begeisterung, die einen erstmal antreibt, auf einen Baum zu klettern. Bei Zachäus könnte man vielleicht sagen, es war vielleicht nur Neugier. Neugier zu gucken, wer dieser Jesus ist. Er hat schon vieles über ihn gehört. Dieser Jesus hat von sich selbst behauptet, der Friedefürst zu sein. Der Menschensohn. Und Gottes Sohn. Und daran kann man sich schon mal reiben. Dann hört man natürlich, was dieser Jesus macht, dass er Kranke heilt, dass er Sündern vergibt, dass er zu Menschen geht, die keine Juden sind, obwohl das streng verboten war, dass er zu Frauen geht, mit denen man auch keinen Kontakt haben sollte, in der Form, wie Jesus ihn hatte. Jesus hat Grenzen überschritten. Das hat die Menschen richtig durcheinander gebracht. Die einen waren total begeistert, die anderen aber auch richtig skeptisch. Was macht der da? Der bringt das ganze System hier durcheinander. Den müsste man absägen. Der hat hier nichts zu suchen. Und ich glaube, diese Menge, die da auf Jesus wartete, obwohl sie begeistert war, das waren noch erstmal Fans, Zuschauer. Zuschauer, die erstmal schauen wollten, was ist an diesem Jesus dran. Und genauso neugierig war auch Zachäus. Er war neugierig und begeistert zugleich. Begeistert von dem, was da passierte. Noch gar nicht jetzt erst von Jesus. Er war begeistert von dem Spektakel. Ich bin total begeistert, was jetzt losgeht bei der Weltmeisterschaft. Was da an Fahnen jetzt durch die Straßen fährt. Wie die Stimmung plötzlich auftankt in der Bevölkerung und alle merken, jetzt hat etwas begonnen. Und ähnlich muss die Begeisterung gewesen sein, als Jesus kam. Alle haben gesagt, boah, wir haben schon so viel davon gehört und jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Jetzt kommt er zu uns. Und vielleicht komme ich ja ganz nah ran. Ganz nah zum Spielfeldrand. Vielleicht kann ich ihn ja sogar berühren. Zachäus kletterte auf den Baum. Und jetzt kommt das Zweite. Jesus sieht Menschen, die auf Bäume klettern. Sieht Menschen, die auf Bäume klettern und will an ihren Tisch. Jesus kommt zu Zachäus und fackelt gar nicht lange, sondern will in sein Haus. Und wenn jemand in der damaligen Kultur sich selbst einlädt, ist es eigentlich unhöflich. Aber wenn jemand in sein Haus möchte sofort, bringt er damit auch zum Ausdruck, ich will dich komplett kennenlernen. Ich will nicht deine Fassade sehen, sondern ich will sehen, wie du bist. Ich will ganz intim bei dir sein. Ich will mit dir essen und das ist die größte Intimsphäre in dieser Kultur gewesen. Es gibt nichts Größeres, als miteinander zu essen. Und jetzt kommt dieser Jesus, der eigentlich dort der Held ist, derjenige, zu dem eigentlich alle wollen. Derjenige, der so viel durcheinander bringt, der die Menschen eigentlich fast spaltet. Dazu bringt, oh, soll ich jetzt begeistert sein? Oder ist er übertrieben und er muss ein bisschen weg? Die verschiedensten Meinungen. Und jetzt kommt Jesus zu Zachäus und will bei ihm essen. Zu ihm an seinen Tisch. Das ist genauso wie bei uns. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle unsere Bäume haben. Dass wir unsere Bäume haben, auf die wir klettern, weil wir neugierig sind, wie Jesus ist. Zu schauen, was hat es mit ihm auf sich? Manche von uns sind schon vor Jahren auf diesen Baum geklettert. Manche sitzen vielleicht noch in ihrem Kämmerchen und sagen sich, soll er erstmal kommen, ich habe noch nichts von ihm mitbekommen. Aber irgendwo steht dieser Baum. Und irgendwo ist auch diese Neugier. Bei den einen vielleicht schon die Begeisterung, bei den anderen vielleicht die Skepsis. Was es mit diesem Jesus auf sich hat, ich bin da mir nicht so sicher. Sohn Gottes, ihr übertreibt ein klein bisschen. Und das sind dann so Gerüchte, die man über Jesus hört und Vorurteile, die wir über Jesus haben, bevor wir ihn eigentlich selbst an unserem Tisch haben. Wir gehen auf diesen Baum und haben im Gepäck nur unsere Gerüchte und unsere Vorurteile über Jesus. Solange, bis wir ihn nicht selbst kennenlernen. Das Bemerkenswerte ist, an diesem Tisch, und das ist der dritte Punkt, stellt sich das Leben von Zachäus auf den Kopf. An diesem Tisch verändert Jesus das Leben von Menschen. Aus nur einem Grund, weil wir plötzlich sehen, wie er wirklich ist. Eigentlich wollen wir Jesus kennenlernen. Gehen auf diesen Baum, sind neugierig und dann lädt er sich bei uns ein und will uns kennenlernen. Will erstmal schauen, wer wir sind. Und jeder von uns hat so seine eigene Geschichte. Ich bin mit 17 Jahren auf diesen Baum geklettert. Ich war in der Gemeinde groß geworden. Meine Eltern sind Adventisten, ich bin christlich aufgewachsen und ich kenne ihn. Ich kannte ihn von Anfang an. Dieser Jesus war mir nicht unbekannt. Man könnte sagen, ich war ja quasi schon ein Fan. Ein Fan, der aber irgendwann in seinem Leben sich auch sein eigenes Bild von diesem Jesus trotzdem noch machen musste. Der auf den Baum klettern musste und schauen musste, stimmt das da, was mir gesagt wurde? Was mir erzählt wurde, was meine Eltern mir gesagt haben, was ich in der Gemeinde gehört habe? Wie ist der denn wirklich? Meine eigenen Erfahrungen waren noch nicht so reichhaltig wie die derjenigen, die schon gesagt haben, ich bin dabei. Ich folge Jesus nach. Und dann war es so, dass ich in die Oberstufe kam und dort einen Freundeskreis hatte mit zwei freievangelischen Kumpels. Die beiden waren absolut begeistert. Die standen zu ihrem Glauben, als wenn es nichts anderes geben würde, als wenn es selbstverständlich wäre und standen trotzdem mit beiden Beinen auf dem Erdboden. Die waren total anerkannt in der Schule, waren Leute, um die sich alles drehte, mit denen konnte man Fußball spielen, Pferde stehlen und sonst auch was machen. Alles war möglich mit den Jungs. Und trotzdem standen die zu Jesus. Und das war mir fremd. Ich kannte zwischendurch in der Grundschule ein Zeugen Jehovas und mich gab es dann ja auch noch und dann kannte ich auch andere Christen, aber wir haben da nicht drüber geredet. Das hat man, ich bin das und gut ist. Und die haben mich neugierig gemacht. Irgendwann haben die dann herausgefunden, dass ich Adventist bin und haben mir dann Fragen gestellt und wollten wissen, ja, was glaubt ihr? Und ich, was weiß ich, keine Ahnung. Und glaubst du das genauso wie wir und wie ist es damit? Und haben mich gelöchert. Und das war eigentlich zum ersten Mal der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt will ich mal wissen, was glaube ich überhaupt? Was mache ich da überhaupt? Und ich habe mich zum ersten Mal damit beschäftigt, was glauben wir überhaupt als Christen, als Adventisten? Hab meinen Vater gelöchert, meinen Pastor, hab selbst gelesen und dann war es so, dass ich sie auch in ihrer Jugend besucht habe und sie mich eingeladen haben und jetzt war das, was mein Bild auf den Kopf gestellt hat, die Jugend war lebendig. Da ging was. Da waren also 50 Leute und was weiß ich, mehr und ich habe mir gedacht, ich bin im falschen Club. Da läuft doch irgendwas schief bei uns. Und unsere Gemeinde war auch zwischendurch echt ein bisschen, manches ging gut, die Pfadfinderarbeit lief bei uns auch super und manches war halt nicht so toll. Aber ich dachte mir, ich bin im falschen Club. Und dann habe ich mich immer mehr mit unserer Kirche auseinandergesetzt, jetzt wollte ich es wissen, und habe mir gedacht, entweder wechsle ich jetzt den Verein oder ich will wissen, warum ich trotzdem bei uns bleibe. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass unsere Gemeinde eigentlich anders aussehen könnte, als wir sie leben. Es war aber für mich gar nicht das Eigentliche. Es war ein paar Monate dann vergangen und dann war es so, dass meine Eltern uns Kids ins Wohnzimmer holten und sagten, dass meine Mutter auszieht. Von einem Tag auf den anderen. So kam es mir vor. Und mir war klar und meinen Schwestern war klar, dass das bedeutet, sie kommt nicht wieder. Meine Eltern trennen sich jetzt. Und jetzt waren die ganzen Fragen, die ich hatte, was glauben wir, was machen wir, was ist richtig, warum bin ich bei uns im Club, warum nicht bei denen im Club, warum in unserer Gemeinschaft, die waren mir plötzlich völlig egal. Die haben mich gar nicht mehr interessiert. Mich hat eigentlich nur noch eine Frage interessiert. Wenn es Gott gibt, warum lässt er das dann zu? Wenn es Gott gibt, dann muss er jetzt was machen. Alle anderen Fragen waren plötzlich weg. Und die Zeit ging ins Land und es passierte nichts. Meine Eltern kamen nicht wieder zusammen. Und ich war abends in meinem Bett, lag da, habe manchmal nur geheult. Und ich habe mit Gott geredet. Nicht wie ein Standardgebet, dass ich die Hände gefaltet hätte oder mich niedergekniet hätte oder hingesetzt hätte oder dass ich ein förmliches Gebet gesprochen hätte. Ich habe einfach diesem Gott gesagt, was in mir abgeht, was in mir vorgeht, wie ich mich fühle und dass es nicht sein kann, was da gerade passiert und dass er doch was machen muss und warum er nichts macht, ob ihm das nicht wichtig wäre. All diese Fragen, die da aufkommen, habe ich ihm an den Kopf geworfen. Und das war fast jeden Abend. Ich hatte das Gefühl, oder jetzt im Nachhinein habe ich das Gefühl, dass ich nie eine stärkere Gebetszeit hatte als zu dieser Zeit und ich habe es nicht mal Gebet genannt. Ich war neugierig auf den Baum und habe geguckt, wie dieser Jesus ist. Ich wollte wissen, was ist jetzt an dem dran? Ist er so, wie alle von ihm reden? Ich erlebe ihn gerade anders. Für mich ist er nicht jemand, der sich für mein Leben interessiert. Und dann will ich auch nichts mit diesem Menschen, mit diesem Jesus zu tun haben. Irgendwann war es dann so, dass ich eines für mich begriffen habe. Es war so, dass ich mit diesem Gott geredet habe und gemerkt habe, dass er die ganze Zeit da war. Das kann man nicht rational erklären, aber ich hatte das Gefühl, dass das Gebet nicht unter der Decke bleibt, sondern dass es ankommt. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich wissen wollte, was sagt die Bibel mir dazu? Und sie hatte keine Standardantwort. Aber ich habe gemerkt plötzlich, wie Jesus ist. Das war der Punkt, wo Jesus zu mir nach Hause wollte. Er holte mich von diesem Baum runter und hat gesagt, lass mal deine ganzen Gerüchte und deine Vorurteile über mich beiseite. Lern mich mal selbst kennen. Guck mal mich an, wie ich wirklich bin. Ich komme jetzt zu dir nach Hause und esse mit dir. Und dann lernst du mich mal kennen. Und dann kannst du dir überlegen, ob du mit mir leben möchtest oder nicht. Und ich habe gemerkt, dass dieser Gott, dass dieser Jesus genauso das Leid aushalten musste wie ich. Dass er die Entscheidung meiner Eltern genauso akzeptieren musste wie ich. Dass er genauso dieses Leid nicht wollte wie ich. Dass er es anders wollte. Ich habe gesehen, dass er sich für mich interessierte. Dass er mir Kraft gab, wo ich eigentlich keine hatte. Dass ich mein Abitur machen musste und eigentlich viele Leute ausgeklammert habe in dieser Zeit. Und dass dann plötzlich wieder Sachen gingen, die eigentlich nicht machbar waren. Ich habe gemerkt, dass dieser Jesus mein Leben auf den Kopf stellt. Und das war der eigentliche Grund, warum ich gesagt habe, okay, jetzt lasse ich mich taufen. Meine freievangelischen Freunde, die haben mich zu den Fragen geführt, warum dies, warum das, und das war alles gut und wichtig, das zu erleben und sich Gedanken darüber zu machen. Aber der eigentliche Punkt für mich war der, dass ich auf dem Baum war, dass Jesus zu mir kam, mich da runterholte und gesagt hat, jetzt machst du dir mal selbst ein Bild über mich. Lass diese ganzen Vorurteile weg und dann such dir aus, ob du mit mir leben möchtest oder nicht. Ob du nur beobachten möchtest, ein Fan sein möchtest, der zwar alles über mich kennt, der schon von klein auf alles gelernt hat, der alles über mich weiß, der die ganzen Regeln kennt und die ganzen Fakten und wie es in der Gemeinde zuzugehen hat oder wie es sein sollte, oder ob du aufs Spielfeld kommen möchtest und Glauben leben möchtest. Vor dieser Entscheidung stand ich. Und jeder von uns hat diesen Baum. Jeder von uns hat irgendwo in seinem Leben entweder schon diese Stelle gehabt, wo er hinaufgeklettert ist, und davon bin ich überzeugt, sonst wird sie kommen, wenn er noch nicht da war. Irgendwann kommt dieser Punkt, wo Jesus sagt, ich möchte in dein Haus, ich möchte dich kennenlernen. Und dann, wenn wir hinuntersteigen und ihn reinlassen, lernen wir ihn kennen. Und das stellt unser Leben auf den Kopf. Und das ist dann ähnlich wie bei Zachäus. Zachäus wusste, er hat großen Mist angestellt und hat Sachen in Ordnung gebracht. Unser Leben bleibt dann nicht so, wie es war. Es gibt Sachen, die wir dann aufräumen, wo wir plötzlich einen Strich drunter machen müssen und sagen, damit will ich nicht weitermachen. Das war nicht gut für mein Leben. Jetzt will ich es richtig machen. Ich will jetzt Menschen, denen ich geschadet habe, das mache ich wieder gerecht, wenn es möglich ist. Und mein Leben, das soll auch lauter sein, das soll gerecht sein. Als Spieler ist man Vorbild. Oft sehen wir, dass das nicht immer klappt, dass Spieler auch ihre Schwächen haben. Und das stimmt, als Spieler, wenn wir aufs Spielfeld gehen und mit Jesus leben, sind wir nicht perfekt. Wir machen unsere Fehler und die Presse wird uns zerreißen. Die Presse, das sind wir selbst. Wir zeigen oft mit dem Finger auf die anderen und kommentieren, wer was macht und wer was wie macht. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Als Spieler weiß man, wo der Trainer steht. und die Presse kann reden, was sie will. Wenn der Trainer einem jungen Menschen Vertrauen schenkt, wie jetzt unser Nationaltrainer, und alle sagen, ach, die sind doch zu jung, und der Trainer sagt, sage nicht, dass du zu jung bist, sondern geh hin, wohin ich dich berufen habe. So wie es Paulus dem Timotheus sagt, dann zählt für mich das, was der Trainer sagt. Ich wünsche mir so sehr, dass wir unsere Bäume verlassen, um aufs Spielfeld zu gehen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir in das Spiel eingreifen, Gemeinde leben und Jesus wirklich kennenlernen. Dass wir die Gerüchte und die Vorurteile, die wir über ihn haben, zur Seite schieben und uns anschauen, wie er wirklich ist. Amen.